Jemand arbeitet in einer Agentur, findet seine Chefs scheiße, gründet seine eigene Agentur und nimmt
den Kunden mit.
Nimmt noch einen Kunden mit.
Ja.
Das war bei uns so nicht. Wir hatten alle drei keinen Agentur-Background. Wir wussten nicht, wie Agentur funktioniert. Wir haben uns das alles selbst erarbeitet und mussten uns auch die Kunden selbst erarbeiten. Und natürlich gewinnt man nicht am ersten Tag einen DAX-Konzern.
Und das ist heute immer noch, auch in der Dimension, eine inhabergeführte Agentur. Ihr seid heute unter den Top 10 inhabergeführten Agenturen in Deutschland.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstars-Podcasts. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Benjamin Minak. Ich freue mich besonders auf den ersten Gast aus Frankfurt-Oder, darauf zu erfahren, wie er es geschafft hat, aus einer Partyagentur eine der größten inhabergeführten Kommunikationsagenturen in Deutschland zu machen und heute hilft, großen Organisationen aus der Krise herauszufinden, aber vor allem dabei, Krisen zu vermeiden. Benjamin, schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Benjamin, Mitte 40, Natural Born Brandenburger, große Vorliebe für gesellschaftspolitische Kommunikation und ansonsten mit wenig Hobbys bestückt. Ich kann da leider nichts erzählen.
Ja, okay, dann nehmen wir keine Hobbys, dann denken wir uns zum Schluss einfach welche aus. Lieblingsfarben, Lieblingstiere, das ist gar kein Problem.
Da kann ich ein paar Dinge auswendig wiedergeben.
So, Frankfurt-Oder, das heißt, du bist gebürtiger Ossi?
Geboren ganz weit im Osten, aufgewachsen ganz weit im Osten und dann leider auch nicht viel weiter geschafft als bis nach Berlin im Finale.
Ja gut, das ist ja also trotzdem ganz gut gelaufen. Die Story höre ich öfter. Da gibt es ja, den Pip Klöckner hat es ja genauso gemacht.
Der ist
ja,
auch von Geistern. Bei dem ist es aber, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Bei mir sind es nur 86 Kilometer.
Ah, okay,
das
stimmt.
Ist, finde ich, für die persönliche Entwicklung keine so große Strecke.
Okay, ist jetzt, wenn du aus Ostdeutschland kommst, Unternehmerhaushalt relativ selten. Bei dir auch der Fall oder?
Bei mir ganz genau der gleiche Fall. Meine Eltern zwar nicht sehr stark betroffen von den wirtschaftlichen Veränderungen nach der Wende und sind eigentlich beide in dem Job geblieben, den sie davor auch schon hatten, unter anderen Vorzeichen ganz klar. Aber das war keine unternehmerische Tätigkeit, sondern es waren Angestellte.
Okay, wie bist du denn zum Unternehmer geworden? Erinnere dich mal zurück, was waren so die ersten Sachen, die dir da einfallen?
Ich bin Unternehmer, weil ich ein Autoritätsproblem habe. Und
gut, dass wir früh drüber sprechen.
Und der festen Überzeugung bin, dass die allermeisten Dinge so gemacht werden müssen, wie ich das ganz gerne möchte. Und das ist in Angestelltenverhältnissen schwierig bis unmöglich durchzuhalten.
Also es war wirklich eine opportunistische Entscheidung, die auf deinem Wesen beruht?
Ich glaube, es ist eine Wesensentscheidung, ganz klar. Natürlich ergeben sich, wenn man so ist, wie man ist, immer Möglichkeiten, den einen oder den anderen Weg zu gehen. Und ich habe relativ schnell gelernt, die Widerstände zu spüren in Organisationen, die sich auftun, wenn man auf sie trifft. Und zu erkennen, ob ich in dieser Organisation lange zu Hause sein kann und das Beste geben kann. Und ganz oft habe ich festgestellt, dass das aufgrund von hierarchischen Fragestellungen mir sehr schwer gefallen wäre.
Okay, wie bist denn du in dein erstes eigenes Business reingestolpert? Ich glaube, die Hausbesetzergeschichte hängt ja damit so ein bisschen zusammen zumindest.
Ja, na, so eine Hausbesetzung, wer kennt sie nicht? Da treffen viele ganz unterschiedliche Menschen aufeinander mit ganz vielen unterschiedlichen Zielen, Vorstellungen von der Realität, auch Gründe, warum sie sich an einem solchen Projekt beteiligen. Mhm. Und natürlich war die wilde Zeit zu Beginn der 90er Jahre hier in Berlin, aber auch in anderen ostdeutschen Städten, natürlich leicht anarchistisch. Und man hat versucht, mit solchen Projekten ganz viele Probleme zu lösen oder Möglichkeitsräume zu schaffen. Und ich habe in dem Kontext festgestellt, dass das Veranstalten von Events, dass die Vermittlung durch Kommunikation, also Vermittlung von Ideen, aber auch Vermittlung von Botschaften durch Kommunikation irgendwas ist, was mir liegt. Und das Partygeschäft ist ja eines, was man sehr opportunistisch betreiben kann.
Ja.
Das ließ sich gut daraus entwickeln. Es ist nicht so schwer. Man braucht einen Künstler, man braucht jemanden, der Einlass nimmt und man braucht eine gute Getränkeversorgung. Dann hat man die wichtigsten Zutaten und kann dann verfeinern und besser werden.
Du hast also in Frankfurt-Oder Partys veranstaltet?
Ich habe in Frankfurt-Oder und auch im Rest von Ost- und Südostbrandenburg wahrscheinlich eine hohe dreistellige, wenn nicht sogar vierstellige Anzahl von Partys veranstaltet.
Okay, in welcher Dimension reden wir da? Also waren es jetzt Techno-DJ-Partys oder habt ihr auch wirklich Künstler eingeladen?
Wir haben Künstler eingeladen. Wir haben sehr viele namhafte Künstler dieser Zeit eingeladen. Deutscher Hip-Hop, ich mag deutschen Hip-Hop. Wir hatten Tomi das Bo, wir hatten die Massiven Töne, wir hatten Cora E., wir hatten Freundeskreis zu Gast. Wir hatten aber auch, und da war die Nähe zu Berlin schon ein sehr großer Vorteil, durchaus viele namhafte DJs aus der Berliner Techno- und Elektro-Szene und haben mit denen sehr schöne und sehr große Partys gefeiert, auch so wie man sich das damals vorgestellt hat, über mehrere Nächte hinweg. Und da war alles dabei, das klassische Konzert mit 25 Gästen an einem Sonntagnachmittag, genauso wie so ein Freundeskreiskonzert mit damals unfassbaren, für unsere Verhältnisse unfassbaren 1500 Gästen oder ganz schlimme Partys, die wirklich nur unter dem Vorzeichen von massivem Alkoholkonsum standen, wo auch an einem Abend 1000, 1200 Gäste.
Also da hattet ihr einen eigenen Club quasi?
Am Anfang hatten wir einen eigenen Club, den wir von 1997 bis knapp 2001, ja, das dürfte hinkommen, bewirtschaftet haben. Danach waren wir dann Gast in anderen Locations und haben da unsere Party-Konzepte umgesetzt.
Und das war auch quasi der Startschuss für eine professionelle Agenturgründung und Tätigkeit?
Von vorne betrachtet würde man sagen, nein. Rückwärts betrachtet erscheint es alles sehr logisch, klar. Ich glaube schon, dass es möglich ist, im Kontext von Event ziemlich viel von dem zu lernen, was es braucht, um fast jedes Unternehmen gut zu führen. Mal losgelöst von der Fachlichkeit, die es braucht, um, wenn man jetzt in einem Service-Bereich arbeitet, für die Kunden die bestmöglichen Ergebnisse zu produzieren. Aber man lernt viel über Führung, man lernt sehr viel über Organisation, man lernt sehr viel über perfektes Timing, man lernt sehr viel über kaufmännische Fragestellungen. Deckungsbeitragsrechnungen findet da auch schon relativ früh statt. Also ich finde, das ist eine sehr gute Schule. Und für das, was wir dann daraus entwickelt haben, nämlich eine Agentur-Kommunikationsberatung, ist das schon ganz gut, weil man muss auch gestalten, man muss Zielgruppen definieren, man muss Zielgruppen erreichen, man braucht die richtigen Botschaften. Das Partygeschäft ist dann doch ein hart umworbenes. Nur die Qualitätssieger gehen auch als kaufmännische Sieger vom Platz. Also da ist viel drin, was man lernen und übertragen kann.
Und das war ja aber der Startschuss, das ist nicht die Agentur, die du heute machst. Das war quasi für die damalige Zeit das Ding, was du neben dem Abitur, neben dem Studium aber weiter betrieben hast.
Genau, das hat mich vom Abitur bis zum Ende meines Studiums begleitet. Und eigentlich haben wir sogar noch darüber hinaus, also ich glaube, die letzte Party haben wir offiziell im Corona-Jahr veranstaltet. Und bis dahin haben wir noch dann in den letzten Jahren immer noch 10 größere Partys veranstaltet.
Aber mit der Agentur noch? Nein.
Nein, das war
okay, hast du
Hobby.
Aber ihr wart ja so erfolgreich, glaube ich, trotzdem. Du bist ja dann irgendwann von Frankfurt nach Berlin gekommen, dass ihr hier die Radio 1, die Fritz Live-Partys
veranstaltet. Also wir haben die schöne Party veranstaltet für Radio 1, nicht in Berlin. In Berlin lief die zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange und sehr gut. Ich würde sagen, das war in den ausgehenden 90er, Anfang der 2000er wahrscheinlich das erfolgreichste Partykonzept in Berlin. Also nicht der erfolgreichste Club, da gab es sicherlich andere Formate, aber es war das erfolgreichste Konzept. Und die Gründer hinter der Idee und Radio 1 selbst haben gesagt, hey, wir brauchen dieses Format auch in der Fläche, weil das ist ein gutes Format zur Hörerbindung und auch zur Inszenierung der Marke Radio 1. Und so haben wir dann zuerst in Frankfurt an der Oder und später auch in Cottbus die schöne Party veranstaltet. Und die schöne Party war auch das Partykonzept, was wir dann bis vor Corona in Cottbus durchgeführt haben.
Krass. Ja. Also wir reden schon von mindestens ein paar hunderttausend Gästen, aber gegebenenfalls auch siebenstellig.
Also bei den Gästen habe ich nie drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich ein paar hunderttausend sind das auf alle Fälle, ja, definitiv.
Und Berlin, das war ja nicht nur quasi Party machen und cooles Berlin, sondern du hast ja auch, glaube ich, studiert, oder?
Ich habe in Berlin studiert und das war auch der Grund, hierher zu kommen. Abstand zwischen mich und die Heimat zu bringen. Ich glaube, das ist wichtig für die persönliche Entwicklung immer. Erzähle ich auch meinen Kindern, dass es total wichtig ist, dass sie auf alle Fälle nicht in Berlin studieren, sondern irgendwo anders hingehen, am besten in eine kleine Stadt mit einer Campus-Uni. Studieren und nebenbei natürlich auch ein bisschen arbeiten, weil Studium alleine hätte mich sehr wahrscheinlich nicht zufrieden und glücklich gemacht.
Und was hast du studiert?
Ich habe Rechtswissenschaften studiert oder Jura, wie man das auch sagen kann, mit den schönen Schwerpunkten Gesellschaftsrecht und Steuerrecht. Und finde auch, das sind zwei wunderschöne Themen, die ich auch jedem zur Lektüre empfehlen würde, abends oder am Wochenende.
Ja, da würde man jetzt meinen, die helfen dir eigentlich im klassischen Agenturalltag, hätte ich jetzt eher ein Kommunikationsstudium oder irgendwas erwartet, aber die helfen dir natürlich bei der Führung eines großen Unternehmens auf jeden Fall.
Ja, das ist, natürlich hätte ich viel lieber Kommunikationswissenschaften an der Universität der Künste studiert. Dafür war ich aber während des Abiturs zu sehr mit der Partyveranstalterei beschäftigt und konnte mich nicht auf den bestmöglichen Abiturabschluss fokussieren. Und damals war das, glaube ich, das Studium mit einem Numerus Clausus von 1,1. Also man musste sehr gut sein oder sehr viele Wartesemester mitbringen. Also habe ich meine zweite Wahl genommen, Rechtswissenschaften. Und Rechtswissenschaften ist, ich glaube schon, so würde ich das immer noch sehen, eher so ein Studium Generale. Wäre ein Jurastudium mit all den Fächern, die da angeboten werden, bis zum ersten Staatsexamen bringt, weiß danach ziemlich viel über das Funktionieren einer Wirtschaft, auch einer Volkswirtschaft, hat ein sehr gutes Verständnis davon, wie Organisationen funktionieren können, wo Herausforderungen liegen und hat vor allen Dingen, und das ist das, was mir jetzt jeden Tag hilft, ein sehr gut trainiertes analytisches Verständnis. So. Mhm. Und diese Kompetenz ist wahrscheinlich auch die, die mir jeden Tag am weitesten hilft, Probleme in möglichst viele kleine Teile zerlegen zu können und sich nicht von der Größe einer Herausforderung erdrückt zu fühlen.
Das heißt dann, erstes Staatsexamen gemacht, zweites auch?
Das zweite habe ich nicht mehr gemacht, nein. Weil mir nach dem ersten Staatsexamen schon sehr klar war, dass die Arbeit in einer Kanzlei oder bei einem Gericht, dass mir das langfristig keine große Freude
beschert. Hast du es versucht?
Ich habe während des Studiums in zwei sehr großen Kanzleien hier in Berlin gearbeitet und habe diese Zeit auch sehr genossen. Das war eine unfassbar spannende, lehrreiche, auch phasenweise inspirierende Arbeit, die ich da geleistet habe. Das waren großartige Mentoren, die dort tätigen Juristen, mit denen ich auch viel über da dann schon gesellschaftspolitische Fragestellungen diskutiert habe. Wir hatten noch das ein oder andere Verfahren an der Schnittstelle zu Politik und Gesellschaft. Das war geil. Aber 7 Tage die Woche als Associate, 12 Stunden in dem Büroturm, Klimaanlage, seitenlange Texte schreiben, das erschien mir nicht erstrebenswert.
Okay, was, als du das festgestellt hast, was kam dann direkt die Selbstständigkeit und andere berufliche Herausforderungen erstmal?
Ich habe dann erstmal versucht herauszufinden, ob hierarchisches Arbeiten nicht vielleicht eine gute Sache ist. Nein, ich habe schon am Anfang des Studiums eine Zeit lang für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Berlin gearbeitet und habe während des, also auch schon während meiner Zeit im Abitur für unsere örtliche Tageszeitung geschrieben und fand Medien schon ganz geil und dachte mir, als Journalist arbeiten könnte eine Option sein, aber es gibt ja auch die andere Seite von Medienunternehmen, die verlegerische, die kaufmännische und die wollte ich mir einmal angucken und rausfinden, ob das nicht vielleicht was ist, weil in der Arbeit in den Redaktionen hatte ich schon festgestellt, da gibt es gläserne Decken. Da ist der Gestaltungsspielraum inhaltlich sehr groß, aber strukturell, konzeptionell ist man immer schnell an dem Rahmen, der gesetzt wird. Und ich dachte, vielleicht ist auf der anderen Seite, wo Rahmen gesetzt wird, beides möglich. Rahmen setzen, kreativ sein, sehr kreativ sein und trotzdem auch Rahmen verändern. So, also es erschien mir schlau, das zu versuchen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe eine ganz, ganz klassisch, das ist ja heute kaum noch möglich, ein richtig schönes, vollwertiges, 6-monatiges Praktikum beim Handelsblatt in Düsseldorf gemacht. Das hieß damals Praktikum in der Geschäftsführung. Also ich glaube, eine Stelle, die es vorher nie gab und auch danach nie wieder gab. Das war unfassbar faszinierend, weil ich vom ersten Tag an ganz tief in wirklich schwerwiegenden Entscheidungsprozessen war und zugucken konnte und zuhören konnte. Die Älteren von uns erinnern sich, es gab den Versuch, die Financial Times in Deutschland einzuführen und erfolgreich zu machen. Das war genau diese Zeit. Also man hatte einen großen Wettbewerber, man hatte große redaktionelle Herausforderungen. Man hatte auch wegen verschiedener volkswirtschaftlichen Effekte große wirtschaftliche Fragestellungen. 9/11 fiel auch in die Zeit. Also da war viel los und das war unfassbar lehrreich und hat mich in dem Moment erstmal daran bestätigt zu sagen, geil, für so eine etablierte Medienmarke zu arbeiten, die zu schützen, größer zu machen, zum Wachstum zu tragen durch eigene Ideen, durch eigene Impulse, da will ich weitermachen. Und dann bin ich mit dem Geschäftsführer vom Handelsblatt gemeinsam zur Zeit und habe dann noch knapp 2,5 Jahre mit ihm dort erst als Assistent der Geschäftsführung und dann später als Verantwortlicher für den gesamten Digitalbereich verbracht.
Warum Zeit? Also was war bei diesem Medium so cool?
Die Zeit ist schon, ich würde sagen, nach europäischen Maßstäben und vielleicht inzwischen sogar nach globalen Maßstäben eins der innovativsten und zugleich auch qualitativ hochwertigsten Medienhäuser, die wir haben können. Es ist ein Laden, dem du anmerkst, wie schlau und nicht nur schlau, sondern auch wie reflektiert all diejenigen sind, die dort arbeiten. Also die geballte Intelligenz in den Redaktionsräumen ist spürbar. Ja. Und auch die Vielfalt der Meinungen in diesen Redaktionen ist spürbar. Das war damals schon spürbar, dass es da eben Debatten gab und sehr viele intensive Debatten. Und das Ganze damals kombiniert mit einer ganz großen Anzahl junger, gut ausgebildeter, sehr dynamischer Menschen, die dazu geholt worden waren, um diesen Verlag für die neue Zeit vorzubereiten und die von der Geschäftsführung und auch den Chefredakteuren mitgenommen worden sind auf die neue Reise. Ich würde sagen, das war die Zeit, in der so die Grundlage dafür gelegt worden ist, dass der Verlag heute diese Größe hat, die er hat, mit einer fast verdreifachten Mitarbeiterzahl seitdem und wirklich einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte, egal ob es jetzt die gedruckte Zeit ist oder die digitalen Angebote des Verlages.
Aber der Zeit ging es damals schon richtig gut. Das war damals schon ein Leitmedium. Die standen voll im Saft, die haben gutes Geld verdient.
Also ein Leitmedium war es damals definitiv. Im Digitalen stark abgehängt damals. Platz 7, erinnere ich mich, von den Leitmedien. Und wirtschaftlich wieder auf dem Pfad der Gesundung begriffen, ja. Aber aus dieser Situation hätte, und das kann man sich ja bei vielen anderen Verlagen oder Zeitungshäusern angucken, in 20 Jahren auch was ganz anderes entstehen können. Und die Zeit zeigt, wie man das schon richtig macht.
Okay, du hattest im Vorgespräch eine Sache erwähnt, die ich unbedingt nochmal fragen muss. Ihr hattet ja den unglaublich spannenden Barter-Deal, wie du mir im Vorgespräch verraten hast. Auf den würde ich ganz gerne noch eingehen.
Ja, Barter-Deals wurden in Verlagen immer gerne gemacht. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Steuerlich übrigens außerordentlich schwieriges Themenfeld.
Also Barter-Deals ist ja, du tauschst quasi Werbung gegen Ware.
Werbung, genau. Ein steuerlich sehr anspruchsvolles Thema. Umsatzsteuerrecht.
Genau.
Kann gerne, wenn jemand Interesse hat, sich mit mir darüber zu unterhalten. Habe ich viel darüber gelernt in der Zeit. Ja, ein wichtiger Konzeptpunkt der Geschäftsführung des Zeitverlages war damals zu sagen, hey, wir brauchen die Kollegen im Büro gut gelaunt und hoch motiviert. Und wir müssen dafür sorgen, dass Vernetzung im Haus stattfindet. Also, dass die Leute, die hier über damals 4 Etagen verteilt arbeiten, auch wirklich miteinander reden und nicht nur in Meetings. Die sollen sich kennenlernen, die sollen sich schätzen, die sollen Spaß miteinander haben. Und zwar am besten wirklich über Kreuz zwischen Redaktion und Verlag.
Ja.
So. Und das sind ja schon auch in so etablierten Medienhäusern ziemlich starre Grenzen, aus guten Gründen.
Ne? Genau.
Die Redaktion soll unabhängig davon ihre Inhalte machen, was der Verlag sich so denkt, was gut fürs Geschäft wäre. Aber das ein bisschen aufzulösen. Und deswegen stand genau in der Mitte von uns allen in der Abteilung für Kommunikation sonst ein großer Kühlschrank. Und in diesem Kühlschrank lagen immer viele, viele Weißwein, Rotwein und natürlich auch Champagnerflaschen, die uns viele Abende im Verlag sehr versüßt haben. Und wir hatten vielleicht auch deshalb wirklich in sehr vielen großen Gruppen sehr, sehr gute Gespräche dort und einen guten Austausch.
Also es war stets gute Stimmung, wenn dieser Kühlschrank geöffnet wurde.
Die Stimmung war auch sonst gut, aber das hat die Stimmung natürlich nochmal deutlich gehoben.
Es ist ja gut, dass ihr kein Barter-Deal mit dem Drogenkartell hattet. Ja,
ja, da weiß ich, kann damit mit dem Thema kenne ich mich leider
nicht
aus.
Wer weiß, was denn passiert wäre bei der Zeit. Jetzt hast du es ja relativ geschickt gemacht. Du hast, soweit ich das weiß, deine Agentur immer auch parallel gehabt, ne? Kleinem Kreis. Die hast du alleine gemacht oder?
Nein, wir waren 3 Gründer.
Okay.
Drei Gründer, alle 3 geboren und aufgewachsen in Frankfurt-Oder, also mit einem gemeinsamen kulturellen Background. Glaube ich, immer ganz wichtig für Unternehmensgründung. Mhm. Gemeinsames kulturelles Verständnis, gemeinsamer Wertekanon. Den hatten wir und viel von unserem Erfolg am Anfang und auch jetzt resultiert immer noch aus diesem gemeinsamen Werteverständnis, ganz, ganz sicher.
Und dann hast du das bei der Zeit beendet, dann warst du ja, ne? Und hast dann gesagt, okay, jetzt 100% Agentur.
Jetzt mit meinen Freunden zusammen. Mit meinen Freunden zusammen, mit denen ich auch dann wechselweise zusammen wohnte. Also so eine richtig schöne Küchengründung könnte man auch erzählen als Geschichte. Und das waren dann Gründerjahre, so wie Gründerjahre sind. Ups und Downs, große Etatgewinne, Verluste, die ersten katastrophalen Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen.
Ihr habt zu viert gestartet, ne?
Also drei Gründer, ein erster Kollege, dann schnell der erste Azubi.
Ja.
Azubis spielen bei uns schon immer eine große Rolle.
Ja, bei uns auch, super.
Der blieb lange bei uns, sehr, 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 sehr lange. Ich glaube, der war am Ende fast 15 Jahre bei uns, also schon richtig lange. Und dann vom Prenzlauer Berg, sehr kleines Interviewbüro im Prenzlauer Berg nach Kreuzberg, wo wir jetzt auch immer noch unser Berliner Office haben.
Und dann, also was für Kunden habt ihr mit dieser Agentur betreut? Ihr habt ja Party und so weiter, war ja irgendwann nicht mehr, habt ihr parallel gemacht, habe ich verstanden, das war immer ein Business nebenbei. Aber wie habt ihr euch aufgestellt? Weil Agenturen gibt es ja sehr, sehr viele.
Agenturen gibt es wie Sand am Meer. Ich glaube, das Statistische Bundesamt sagt, in Deutschland gibt es fast 16.000 Unternehmen, die man als Agentur klassifizieren könnte. Ob die da zwischen Versicherungsagenturen und Kommunikationsagenturen unterscheiden, weiß ich nicht. Aber es gibt eine ganze Menge. Wir haben uns in der Art und Weise, wie wir den Markt sehen, wie wir Marktbedürfnisse sehen und wie wir damit auch Kundengruppen clustern, immer wieder verändert. Das war nie statisch und ich glaube auch, das wäre falsch, das statisch zu handhaben. Also statisch für meine Art und Weise, ein Unternehmen zu führen. Und für die Art und Weise, wie die allermeisten meiner Kolleginnen jetzt auf Kommunikation blicken. Na klar, ganz am Anfang, wenn man klein ist und nicht sich aus einer bestehenden Agentur ausgründet, was der typischste Weg eigentlich ist, jemand arbeitet in einer Agentur, findet seine Chefs scheiße, gründet seine eigene Agentur und nimmt
den Kunden mit.
Und nimmt noch einen Kunden mit.
Ja.
Das war bei uns so nicht. Wir hatten alle drei keinen Agentur-Background. Wir wussten nicht, wie Agentur funktioniert. Wir haben uns das alles selbst erarbeitet und mussten uns auch die Kunden selbst erarbeiten. Und natürlich gewinnt man nicht am ersten Tag einen DAX-Konzern, sondern fängt ein bisschen kleiner an. Und so haben wir in Frankfurt-Oder angefangen mit regionalen Mandaten, die aus einer regionalen Perspektive die größten waren, die man haben konnte, aber aus einer nationalen Perspektive oder aus einer echten Geschäftsentwicklungsperspektive nicht so viel Potenzial boten. Also war das am Anfang die Brauerei vor Ort, die Sparkasse vor Ort, die örtliche Messegesellschaft. Und damit war dann, glaube ich, das Kundenklientel für uns auch schon erschöpft.
Und das lief dann, das war die Agentur, die immer so nebenbei quasi mitlief?
Mitlief und die so dann anfing, darauf aufbauend andere Kommunikationsprojekte zu akquirieren.
Ja. Und das auch klassische Agentur, das heißt, die Kunden konnten mit euch Anzeigen schalten, die Kunden konnten mit euch alles machen, was sie dann so auslagern kann an der Agentur?
Haben die mit uns gemacht, genau. Mal weniger kreative Aufgaben, mal sehr kreative Aufgaben, stark davon abhängig, was den Kunden halt damals gerade bewegte. Aber ja, es waren noch viele Anzeigen und Großflächen dabei.
Und wie kamt ihr, seid ihr heute extrem stark, auch was Organisation angeht? Also ihr seid ja nicht, ne, natürlich habt ihr auch große Kunden wie E.ON, aber jetzt nicht Miele, Procter & Gamble, 100.000 andere, sondern ihr seid ganz, ganz stark auch vertreten bei Organisationen, ne, Behörden und Co., die mit euch zusammenarbeiten. Mhm. Wann kam dieser Turn und wann habt ihr angefangen, auch diese gesellschaftspolitische Kommunikation zu übernehmen und ein bisschen weniger Werbeanzeige und ein bisschen mehr wirklich auf dem Gebiet zu arbeiten?
Ja, das ist nie eine bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, und ab morgen fokussieren wir uns auf das Begleiten von Organisationen in Krisen, vor Krisen, nach Krisen oder wir fokussieren uns auf Organisationen, die, man formuliert es ein bisschen einfacher, strukturelle Herausforderungen haben, sondern das hat sich ergeben durch immer mehr Kundenprojekte. Also es gibt häufig, wie das ist, es gibt den einen Initialkunden und auf einmal stellen alle Beteiligten in der Agentur fest, ja, wie schön ist das denn? Das ist ja ein richtig schönes Problem. Dieses Problem hätte ich gerne häufiger. So, das war auch lange einer unserer Wahlsprüche in Präsentationen. Ihr Problem hätten wir gerne. In einer leichten Ironisierung, weil wir haben festgestellt, dass wenn das Problem schön groß ist, wir zur Höchstform auflaufen und tatsächlich die allermeisten unserer Kompetenzen am ehesten gefragt werden. Nämlich zum ersten Mal das Verständnis für das Problem und das Zerfasern eines Problems in möglichst viele Einzelteile, das Verstehen der Inhalte, die damit interagieren, zu fragen, was sind denn die Unternehmensprozesse, die davon betroffen sind oder die Prozesse in der Organisation, halt wirklich so viel darüber zu lernen, zu erfahren, zu wissen, dass eine Problemlösung kommunikativ überhaupt möglich ist und nicht einfach nur ein Eimer Lack, der drüber gepinselt wird und dann sieht man das Problem mal nicht mehr und unten drunter wabert es aber weiter vor sich hin.
Wobei Problem nicht Krise zwangsläufig meint, sondern auch Kommunikationsherausforderungen, also komplex zu kommunizierende Themen.
Sehr komplex zu kommunizierende Themen, die zu einer Krise führen können, wenn man sie nicht sauber abräumt.
Wer sind eure Kunden für sowas? Kannst du ein paar nennen?
Das sind viele Bundes- und Landesministerien, das sind aber auch viele Verbände, die im Rahmen ihrer Interessensvertretungsarbeit kommunizieren mit der Öffentlichkeit oder nur mit dem politischen Berlin. Das sind aber auch viele Unternehmen, die gesellschaftspolitische Kommunikationsinhalte haben oder Themen, die sich an der Schnittstelle zur Gesellschaftspolitik befinden. Also gerade im Energiesegment, in dem wir sehr viele Kunden haben, ist das ja in den letzten Jahren immer nicht nur ein Vertriebsthema. Klar, es geht auch darum, Stromverträge zu verkaufen.
Auch das macht ihr quasi mit?
Machen wir auch. Aber es geht auch ganz viel darum, zu erklären, wie oder was ist die Energiewende, wie funktioniert die, was sind deine Chancen, was sind deine Risiken, lieber Bürger, was musst du beachten, was ist eine Wärmepumpe, warum ist sie gut, warum ist sie schlecht. Also auch diese Dinge gehören dazu. Und im Gesundheitsbereich, das werden wir in den nächsten Jahren, glaube ich, ganz massiv erleben wieder. Das ist ja vorwiegend ein politisches Thema, ja. Weil bevor da überhaupt irgendwie Leistung erbracht wird für dich, für mich, für alle anderen oder bevor da Gehälter an diejenigen fließen, die uns gesund halten sollen oder die uns helfen sollen, wenn wir krank sind, wird ja erstmal ganz viel über Verteilung diskutiert. Und das ist ein politisches Thema.
Okay. Was ist ein schönes Beispiel für so eine Art von Kommunikation? Was sind die Dinge, die dir im Kopf geblieben sind, wo du sagst, das sind die Nüsse, die wir gerne knacken und das sind auch Sachen, die uns beschäftigt haben?
Ja, da gibt es in der Agenturgeschichte natürlich immer so Meilensteine, in denen wir auch Dinge geschafft haben, die es so vorher noch nicht gab. Also drei, an denen ich das gut erzählen kann, nicht historisch sauber aufgereiht, sondern so, wie sie mir gerade eingefallen sind. Wir erinnern uns noch an Fukushima.
Ja.
Und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft befand sich damals in der Phase, in der er feststellte, meine Mitgliederstruktur verändert sich. Ich habe auf einmal nicht mehr nur Kohlekraftwerksbetreiber oder Atommeilerbetreiber oder klassische Stadtwerke, sondern auf einmal sind auch Windparks und Solarparks. Und die Stimmung im Land verändert sich so ein bisschen. Und auf einmal ist dieses Fukushima und Atomkraft ist komplett abgeschirmt. Und dieses Land muss sich stark verändern. Ja. Also, und zwar in einer strukturellen Tiefe, die, glaube ich, immer noch nicht allen klar ist. Und der Verband hat erkannt, er muss etwas dafür tun, um Stimme für diese gesamte Branche zu sein und zugleich ansprechbar zu bleiben für Politik und Gesellschaft. Und musste zugleich noch sagen, naja, aber Energie ist schon ein komplexes Thema. Da gibt es nicht ja oder nein, sondern das sind alles Prozesse, die dauern lange, sind aufwendig. So, und wir haben eine Kampagne entwickelt unter der Überschrift Energie ist nicht schwarz-weiß, wo es genau darum ging, diese Gegensätze zu zeigen. Und das war die erste große gesellschaftspolitische Kampagne, die nicht nur auf Großfläche stattfand, sondern die mit einer sehr elaborierten, heute würde man sagen, contentgetriebenen Plattform stattfand, auf der sehr, sehr viel über Thesen, über diskursive Fragestellungen sich ausgetauscht wurde.
Also wollte ich gerade sagen, das sind denn Themen, die finde ich in Magazinen, auf Facebook, in Social Media, das bereitet ihr, die Kommunikationsstrategie bereitet ihr komplett auf und rollt die auch aus.
Und rollen die komplett aus, genau so. Und das war ein schönes Beispiel, wo wir von der Analyse des Problems über die kreative Umsetzung, über die richtige Kanalplanung und dann auch die richtige Mediaauswahl zum Ergebnis gekommen sind. Also das war für damalige Verhältnisse schon immer Edge, also mindestens. Und die zweite große Kampagne für, auch in dem Fall für ein Bundesministerium.
Ja.
Und für damalige Verhältnisse, also heute würde man sagen, ja, what? Aber das war 2010.
Ja.
Es gab ein großes Konjunkturförderprogramm zum Austausch von Weißware. Wir erinnern uns vielleicht. Wir erinnern uns vielleicht noch, es ging darum, dass die Bürgerinnen und Bürger sich neue Waschmaschinen kaufen und neue...
Kann ich mich gar nicht erinnern, also weiße Ware, Waschmaschinen, Geschirrspüler, alles was dazu gehört. Alles
so. Und früher hätte man, und das ging darum, dass die energieeffizient sind.
Klar.
War ein Projekt, was damals auch vom Bundesumweltministerium aufgesetzt worden ist. Naja, man hätte natürlich einfach Plakate aufhängen können, das war das, sagen wir, der To-Go damals. Wir haben gesagt, nee, Plakate sind gar nicht so richtig gut, lass uns doch lieber auf Preisvergleichsportale gehen.
Okay.
Und lass uns andere Performance-Marketing-Kanäle nutzen für ein Ministerium.
Idealo.
Genau. Und wir haben das komplette, das Idealo, billiger.de und alles, was sonst noch so an Preisportalen unterwegs war, zugepflastert mit unserer Kauf dir lieber ein energieeffizientes Gerät Werbung. Und das war schon ein totaler Regelbruch, weil öffentliche Kommunikation fand damals nicht im digitalen Raum statt und schon nicht in dieser Weise. Also das sind so Beispiele und Beispiele aus jüngerer Zeit sind sehr große, auch TV-getriebene Kampagnen, wo es um den Arztberuf geht oder vielmehr um den Beruf des niedergelassenen Arztes und um die Fragestellung, wie wertvoll ist für uns eigentlich, dass ich nicht 10 Kilometer bis zum nächsten Arzt reisen muss, wie wertvoll ist es, dass der Arzt mich und meine Familie kennt, die Hintergründe mich länger kennt und was hindert ihn eigentlich jetzt oder in Zukunft daran, seinen Beruf ordentlich auszuführen. Und auch das eben von der Kommunikationsstrategie über die Kanalstrategie und Kreation in die Umsetzung.
Was ich total spannend fand, das hatten wir im Vorgespräch kurz, wie managt man Krisenkommunikation? Hast du eine extrem schöne Antwort gegeben, ja, mit der Krise, die ich quasi nicht selbst berühren sollte. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, weil das ist, finde ich, ein herausragender Punkt, den man auch auf sich selbst extrem gut anwenden kann. Ja.
Das ist natürlich meine ganz individuelle Perspektive und ich weiß, dass es auch viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die das ganz anders handhaben. Aber das ist wie bei vielen Dingen, die wir in unserem Leben machen, eine persönliche Entscheidung. Ich glaube, kommunikative Krisen, die ja häufiger Ergebnis von eher strukturellen Krisen sind, löst man am besten, wenn der Abstand zwischen sich und der Krise möglichst groß ist.
Ja.
Und dazu gehört das ganz bewusst, die kritische Distanz zu der betreuenden Organisation, zu den betreuenden Einzelakteuren beizubehalten und sich nicht in einem anderen Kontext, würde man sagen, sich nicht gemein zu machen damit. Klar, ich mache mich gemein, ich trete dafür ein, ich stehe dafür ein, ich will dieses Problem lösen und ich will dabei helfen, gefestigt, gestärkt herauszukommen im besten Fall. Aber ich brauche den Abstand. Ich brauche den Abstand, weil ich sonst den Überblick verliere. Und ich würde nicht ins Büro ziehen, der zu beratenden Organisation, mich da an die Schreibtische setzen und den ganzen Tag da sein, weil ich glaube, das ist nicht gut. Ich würde den Abstand wählen.
Genau, also die Kundenkrise ist nicht eure Krise. Deswegen auch der Abstand, nicht ins Büro ziehen, auch die Krise am eigenen Leib dadurch weniger erfahren, um handlungsfähig zu bleiben und zu managen auch.
Ja, also genau, ich kann die Krise eines Dritten nur managen, wenn ich nicht Bestandteil der Krise werde. Und sobald ich in alle Diskussionen, in jedes Einzelteil, in jede Debatte einbezogen werde, sobald ich soziale Beziehungen zu allen Beteiligten in dem Projekt aufgebaut habe, wird es ganz schwer, den Überblick zu behalten. Ich muss derjenige bleiben, der von draußen drauf guckt, ohne natürlich nicht zu verstehen, was innen drin funktioniert. Mhm. Das muss ich schon verstehen und das muss ich mir auch erarbeiten. Aber ich muss dann wieder rausgehen und muss sagen, okay, das sind die Zusammenhänge.
Ist so eine Krise in den letzten 20 Jahren mal so ein bisschen auf euch übergesprungen?
Von den ganz großen kommunikativen Krisen nichts. Wir hatten eine kleine Krise von ein paar Jahren, als einer unserer Kunde in den Blick von Jan Böhmermann geriet. Und wir wissen ja, wenn Jan Böhmermann anfängt zu bohren, dann findet er meistens was. Oft sehr substanziell, manchmal weniger substanziell. Ich würde sagen, in unserem Fall eher weniger substanziell.
Also die haben schon eine super scharfe Redaktion auch, die Themen sehr gut aufarbeitet und dahinterher ist.
Die Themen nicht nur sehr gut aufarbeitet, sondern dann auch sehr gut inszeniert. Ne? Das ist ja, wie ich finde, seine eigentliche Kompetenz ist, Themen nicht zu erzählen wie das Monitor-Magazin. Linear, ganz einfach, sondern schon mit der richtigen Einwirkung von schauspielerischen oder anderen szenischen Mitteln, die ein Problem manchmal ein bisschen größer erscheinen lassen, als es eigentlich ist. Aber ich finde, dass Satire darf das, das ist okay. Man kann von Betrachtern erwarten, dass sie das ein bisschen für sich einordnen. Und ich glaube, auch die allermeisten Betroffenen können es inzwischen sehr gut zu sagen, da hat er einen Punkt. Ich verstehe, dass er das doof, dass er das aufgedeckt hat. Oder da übertreibt er ein bisschen, das muss ich jetzt nicht ganz so ernst nehmen.
Also das war nicht nur ein Kundenthema, sondern auch ihr als Agentur war da ein bisschen
involviert? Das war ein Bundesministerium, bei dem wir in der Tat handwerklich Fehler gemacht hatten.
Ja.
Und die gemeinsam mit dem Kunden entschieden haben, wir gehen transparent mit den Fehlern um, die wir handwerklich gemacht haben. Und das war rückwärts betrachtet nicht so schlau. Also nicht für uns. Für den Kunden war das genau die richtige Entscheidung. Deswegen würde ich das auch jederzeit wieder so tun. Für uns war das nicht die schlauste Idee.
Okay. Wie viele Leute seid ihr heute? Also in welcher Größenordnung, Dimension muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir sind jetzt in FTEs knapp 300, aber wir sind in Köpfen weit über 350, weil wir haben eine sehr elaborierte Teilzeit-Modellserie.
Also FTE sind ja Vollzeitstellen quasi. Ja. Das heißt, jeder, der halbtags arbeitet, ist so eine halbe Stelle. Ja. Das heißt also, ihr habt 300 FTEs, ein bisschen mehr als 350 quasi in Summe Köpfe, die verteilt in Deutschland arbeiten, oder?
Genau, wir haben einen sehr großen Standort hier in Berlin und der Rest verteilt sich dann schön gleichmäßig über alle Bundesländer, also nicht über alle, aber Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Dresden und ein noch ganz, ganz kleines Projektbüro in Deutschlands zweitschönster Stadt Gütersloh.
Okay, Bertelsmann sitzt ja auch da.
Da sitzt Bertelsmann, ja.
Ist Bertelsmann Kunde von euch?
Bertelsmann nicht, wir arbeiten für die Bertelsmann Stiftung.
Ah, okay. Okay, alles klar. Ja, Gütersloh, habe ich ja gehört, wird ja dominiert von Bertelsmann. Also
ja, oder von Miele, man weiß es nicht so. Oder von Dr. Oetker. Es ist schon beeindruckend zu sehen, wie viel Power da auf einer wirklich sehr kleinen Anzahl von Quadratmetern zu Hause ist. Aber wenn man dann solche Konferenzen wie Hinterland of Things betrachtet, dann wird es ja sichtbar, wie viel Mittelstandspower in dieser Region zu Hause ist.
Und das ist heute immer noch, auch in der Dimension, eine inhabergeführte Agentur. Das heißt, ihr seid heute unter den Top 10 inhabergeführten Agenturen in Deutschland mit dieser Anzahl an FTEs. Ja.
Sind wir. Ja. Was natürlich, wenn man drauf guckt, denkt man, boah, krass. Andererseits eben, es ist auch nicht so leicht, eine Agentur dieser Größe aufzubauen. Agenturen haben aufgrund ihrer sehr spezifischen organisatorischen Verfasstheit an verschiedenen Stellen immer wieder automatische Wachstumshemmnisse. Und es braucht.
Welche sind es?
Naja, es gibt halt nur Menschen. Es gibt keine Maschinen.
Ja, kannst schlechter skalieren, weil du über Menschen skalieren
genau, musst. Genau, und Menschen zu skalieren, diesen Satz muss man nur aufschreiben, um festzustellen, das ist halt schon echt eine Herausforderung. Und das kann man auch sich sehr gut angucken. Also es gibt ganz wenige Agenturen in Deutschland, die viel größer sind. Und wenn man sich die dann jeweils einzeln anguckt, wird man auch feststellen, dass es da jeweils eine Unregelmäßigkeit in der Matrix gibt, warum das so ist.
Ja.
Und es ist gut, dass es diese Unregelmäßigkeiten gibt und es ist unternehmerisch bewundernswert, dass die Gründer diese Unregelmäßigkeit gefunden haben und gesagt haben, ja geil, wenn ich das mache, dann ist es meine Secret Sauce oder mein Unfair Advantage oder was auch immer und das mache ich jetzt und baue daraus eine noch viel größere Agentur. Und da ist Deutschland aber auch eine spezifische Ausnahme im Vergleich zum Rest der Welt, wo dann Netzwerkagenturen eine noch viel größere Rolle spielen als hier, wo man inzwischen von den Netzwerken gar nicht mehr so viel sieht, sondern der Schwerpunkt schon bei den inhabergeführten, bei den mittelständischen Agenturen liegt.
Jetzt habt ihr ja diesen Footprint quasi, ihr habt den Kommunikationsbereich gefunden, der euch extrem gut liegt. Damit wärt ihr ja auch einen additionalen, sehr guter Zukauf für eine große Agenturgruppe. Ihr habt eine schöne Größe dafür. Das habt ihr ja bis heute nicht gemacht. Also ihr seid ja nicht verkauft von an irgendeine große Agenturgruppe oder irgendwas anderes. Ihr habt selber aber schon mal dazu gekauft, oder?
Ja, also korrigieren, wir sind natürlich schon seit vielen Jahren, zumindest mit einer kleinen Beteiligung, gehören wir zu einer national großen Agenturgruppe, die dann wiederum auch in der Minderheitsbeteiligung zu einer sehr großen internationalen Agenturgruppe gehört, aber das zählt noch als Inhaber geführt.
Ja.
Und ja, wir haben als Agentur opportunistisch immer mal wieder dazu gekauft. Aber unter professionellen Gesichtspunkten würde man nicht sagen, dass es gut strukturierte M&A-Prozesse waren, sondern es waren halt Optionen, die sich anboten oder in einem Fall würde ich auch sagen, sich gar nicht anboten, sondern wo es zwingend notwendig war, dass wir da übernehmen. Und das ist für Organisationen, auch bei kleinen Happen, schon immer eine große Herausforderung. Klar. Und zeigt dann nochmal in besonderer Weise, wie schwierig es ist oder wie herausfordernd es ist, Organisationen zu formen, zu bauen, die Besonderheiten zu berücksichtigen. Und nochmal, in so einem Agenturgeschäft ist die Zahl der individuellen Bedürfnisse nochmal eine andere als in einer Verwaltungseinheit, wo viel nach Regeln gearbeitet werden kann. Das ist da sehr hilfreich.
Ja.
Im Agenturgeschäft gibt es auch Regeln, aber es gibt einen doch höheren Grad an Individualisierungsnotwendigkeit.
Und da du ja so umtriebig bist und das ja scheinbar nicht das Einzige ist, was dich den ganzen Tag ausfüllt, du hast, glaube ich, schon sehr, sehr früh begonnen, auch hier in dieser Berliner Startup- und Investoren-Szene auch mitzumischen, oder?
Andreas, mein Partner und ich würden sagen, wir mischen gar nicht in der Szene mit. Wir haben da so richtig nie den Anschluss gefunden. Ist ja, diese Bubble ist ja auch sehr speziell. Aber wir haben schon sehr früh angefangen, in interessante Geschäftsmodelle zu investieren, von denen wir glaubten, dass sie entweder einen langfristig produktiven Mehrwert für unser Agenturgeschäftsmodell finden könnten oder wenn wir der Meinung waren, dass die Gründerteams über eine ganz besondere Qualifikation verfügen und ganz besonders für Leistungsfähigkeit in ihrem speziellen Segment stehen.
Okay, das heißt, das Geld, was ihr auch mit der Agentur verdient habt, habt ihr euch quasi mühsam vom Hunde abgespart und habt das in andere Gründer reingesteckt, mal mit dem Ansatz, vielleicht könnte das auch der Agentur helfen, aber ansonsten auch ohne jetzt professionelles Management-Board und 48.000 Prozesse und Analysts und den ganzen anderen Käse, sondern ihr habt eben Leute kennengelernt, die was vorhatten und in die habt ihr investiert, wenn sie angeboten haben.
Korrekt. Maximal unprofessionell, maximal opportunistisch, so wie man es gar niemandem empfehlen würde,
ja.
Mit dem IC am Küchentisch zwischen zwei Business Calls. Wenn mich jemand fragen würde, wie man es richtig macht, so nicht.
Ja.
Man steigert die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man sich ein paar mehr Gedanken macht.
Aber da waren ja trotzdem ein paar ganz gute Sachen dabei.
Da waren und sind natürlich Unternehmungen dabei, auf die ich mit sehr, sehr viel Freude schaue, weil sie eine gewisse Größe erreicht haben, weil sie für ihren Markt bestimmend sind in der Art und Weise, wie man bestimmte Dinge tut.
Cool.
Weil sie auch kaufmännisch erfolgreich sind, ohne Frage. Ich glaube, wir hätten dennoch besser abschneiden können.
Also, gib mal ein Beispiel. Wer ist denn dabei?
Von den guten,
ja.
Von den sehr guten Investments, von denen ich auch denke, dass sie in der Auswirkung für vielleicht sogar für ihre Gattung ganz, ja, ganz maßgeblich waren. As Good As New, / Wir kaufen's, der, ich glaube, inzwischen größte Refurbisher von gebrauchter Elektronik.
Das heißt, sie kaufen Handys, Bücher, Notebooks an, oder?
Ja, Bücher nicht, aber genau, okay. Bücher machen, Elektronik. Nur Elektronik, Notebooks, Handys, Konsolen. Die werden angekauft, refurbished, weiterverkauft. Großer Impact aus einer ökologischen Perspektive.
Ich glaube auch über 100 Millionen Umsatz.
Ne? Und über 100 Millionen Umsatz, glaube ich, ja. Also schon ein relativ großer Laden.
In dem Markt auch,
ja. In dem Markt, so, das ist schon okay. Da freue ich mich auch immer, dass wir mir das so sagen, ja, wie schön, dass wir da so lange dabei sind und Impulse geben konnten. Mein inhaltliches Lieblingsbeispiel sind unsere Freunde von Hecht und Barsch. Die Angler unter den Zuhörern werden die Kollegen garantiert kennen. Ja, wie kann man das im Business-Deutsch schön sagen? Der Innovationsführer im Raubfischmarkt in Deutschland mit einer unfassbar spannenden Produktpalette an Produkten für die Raubfischangelei, aber auch mit einem riesigen Content-Fuhrpark an Inhalten für Anglerinnen und Angler. Und ja, stark wachsend.
Also es ist quasi nicht nur Online-Shop, sondern die sind in diesem Bereich auch mit Content und Co. reingegangen, sind eine eigene Marke geworden.
Sind, genau. Sie haben, wie so häufig in solchen Bereichen, verschiedene Geschäftsmodelle, ja, aber einen eigenen großen Online-Shop, eine eigene sehr große B2B-Range für Angelgeschäfte und einen sehr, sehr großen Content-Fuhrpark, in dem sie ganz unterschiedliche Berichte machen. Also ich empfehle allen, auch denjenigen, die nicht angeln, den YouTube-Kanal von Hecht und Barsch. Ja. Da gibt es schon ein bisschen älter, findet man aber sehr schöne Videos übers Fliegenfischen.
Okay.
Und diese sind atmosphärisch ganz gut. Und ich kann das empfehlen, die kann man sich einfach anmachen.
Ja.
Und dabei entspannen.
Das war fast schon ein Lifehack hier. Und du hast, glaube ich, irgendwas mit Kalendern erzählt. Also das waren die Zahlen bei Hecht und Barsch, über die ich super gestaunt habe.
Ah, ja, Hecht und Barsch ist ist der Erfinder natürlich nicht, weil Kalender bieten viele, ja, E-Commerce-Modelle noch an. Aber ich glaube, es waren die ersten, die in Deutschland Angel-Adventskalender angeboten haben und sind da, auch wenn ich das von hier aus betrachte, objektiv gesehen Marktführer und verkaufen davon ganz schön viel, was daran liegt, dass es ein richtig, richtig geiles Produkt ist,
ja,
was selbst mir als jemand, der ja eigentlich nur ins Lager gehen müsste, um mal zu gucken, jedes Jahr wirklich viele, viele Freudentränen aufs Gesicht zaubert, weil ich an so einem Adventsmorgen den Kalender aufmache und da ist ein spannender, überraschender Angelköder drin, den ich in der nächsten Saison anwenden kann.
Ja, das ist total spannend, diese Kalenderthematik, ne? Also die gab es, ja, ich kann mich erinnern, von Glossybox, super erfolgreich, so ein, ja, Kalender.
Ich glaube, das waren die ersten.
Amorelie, Eis.de, also auch so Sexshops, ja, die ja unheimlich weit vorne sind. Und das ist natürlich, wenn du Angler bist und du sitzt quasi auf den Produzenten, es macht ja auch wirtschaftlich garantiert Sinn, diesen Weihnachtskalender rauszubringen, weil die Produzenten natürlich auch Teil dieses Kalenders sein wollen.
Korrekt, das ist, also ich glaube, es ist für alle, das ist in der Tat mal so eine Produktkategorie, wo alle was davon,
ja,
haben. Also die Produzenten haben große Stückzahlen, die sie sicher produzieren können. Top.
Ja.
Die Konsumenten bekommen ein geiles Produkt mit geilen, in dem Fall Ködern, die, ja, sie sonst vielleicht so im Handel gar nicht bekommen, weil es, genau, wirklich limitierte Editionen sind. Kann dann nicht Angler nicht nachvollziehen, warum man einen limitierten Angelköder braucht. Braucht man aber.
Wenn es der Fisch nachvollziehen kann, ist
richtig,
das völlig in Ordnung.
Braucht man aber. Und für den Händler, der das Produkt konzeptioniert, natürlich in beide Richtungen super, eine exzellente Kundenbindung, ja, ein gutes Kundenprodukt und für die Zusammenarbeit mit Produzenten auch super. Richtig geil, deswegen auch nachvollziehbar, dass alle sowas machen. Es sind ja nicht nur die Erotikversender,
ja,
es Gewürzkalender, Bierkalender, ja, genau, Fleischkalender.
Die
Fleischkalender finde ich auch sehr gut.
Fleischkalender ist, ja, schon echt hart. Ja. Da stellt man sich mal so die Kühlkette und Co. vor, die werden schon wissen, was sie machen. Ja. Das heißt, die verkaufen etliche 10.000 Kalender davon.
Die verkaufen sehr viel davon, ja.
Wahnsinn. Und ich glaube, du hast noch in ein Yoga-Unternehmen investiert. Ne?
Ja, das ist so ein schönes Beispiel von wirklich fachfremdem Opportunismus, weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, dreimal Yoga gemacht und erst deutlich danach. Das ist ein Yoga Easy. Die Yogis unter euch werden es kennen.
Ganz liebe Grüße an die Yogis hier bei den Zuhörern.
Ja. Und wenn ihr noch nicht Yogi seid, meldet euch bei mir. Ich schicke euch einen Testcoupon.
Yogi ist man aber unabhängig davon, ob man männlich, weiblich. Das
ich glaube,
ist egal.
Es ist,
okay, nicht, dass wir einen großen Fehler gerade machen.
Gattungsbericht nochmal, fachfremd.
Dann muss ich dich heuern, dass wir den wieder abbiegen hier.
Fachfremd. Ja, Yoga Easy, wirklich ein Portal, wo genau das zutrifft, was ich eben beschrieben habe. Ein Gründungsteam, was mit sehr viel Liebe und exzellent ein Produkt entwickeln möchte und was nur bestrebt ist, das Allerbeste zu machen und deswegen attraktiv für uns war, weil wir gesagt haben, okay, Menschen, die mit so viel Hingabe etwas tun wollen, die werden das auch in einer Qualität abliefern, von dem der Markt sagt, das ist richtig. Und wir haben bei Yoga Easy über die Jahre einfach versucht, ein Gegenmodell zu entwickeln zu dem, was so Online-Fitness sonst so war, wo doch die Churn sehr, sehr hoch war.
Ja.
Und eine große Herausforderung eigentlich immer war, jeden Monat neue Kunden zu gewinnen, um die wieder weggingen, zu kompensieren. Und die Kolleginnen bei Yoga Easy haben ein genau anderes Modell entwickelt, nämlich eines, was darauf basiert, so hochwertige Inhalte zu liefern und so viel Zeit in die Kundenbeziehungen zu investieren, dass der Churn nicht so groß ist, sondern dass man eher sehr nachhaltig und langsam.
Also ich finde auch generell sehr schön, wenn man selber Unternehmer ist, da auch lange an Bord ist, dass ihr habt das ja wirklich einmal komplett durchstrukturiert von 1 quasi auf über 300 Leute aufgebaut, was eine wahnsinnige Leistung ist. Und dann aber auch sagt, okay, ich habe Spaß auch an anderen Unternehmern, ich habe Spaß auch an anderen Themen und das mache ich auch für mich. Das zahlt gar nicht im ersten Schritt direkt auf unsere Agentur oder irgendwas anderes ein, aber das macht mir unheimlich viel Freude und Spaß.
Freude und Spaß und aber auch, und das ist ganz wichtig, natürlich ist das alles klassisch Lerninhalt für die eigene Weiterentwicklung, weil ich habe eben schon darüber gesprochen, dass die Organisationsstruktur einer Agentur besonders herausfordernd ist, weil es gibt keine Maschinen. Man kann in der eigenen Organisation viel ausprobieren, dabei auch viel kaputt machen. Man kann sich aber auch in anderen Organisationen angucken, was da gut funktioniert oder was eben nicht funktioniert. Jetzt haben wir in unserem Geschäftsmodell den großen Vorteil, dass wir auch schon in unserem Daily Business in ganz viele Organisationen reingucken fortwährend und sehen, was da passiert. Aber noch mehr davon zu sehen und auch Unternehmen beim Wachsen zuzugucken und diese spezifischen Herausforderungen wahrzunehmen, das hat mir in ganz vielen Entscheidungen geholfen, die Ruhe zu bewahren oder Fehler nicht zu machen oder Fehler bewusst zu machen. So, das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Schönes und Wertvolles.
Ja, da kommen wir auch schon zum schönen Thema, nämlich zu dir. Ja, also Jurist, würde ich sagen, erstmal jemand, Gesellschaftsrecht hast du ja auch vorhin erwähnt, der wahrscheinlich sehr analytisch auch vorgeht, sehr auch im Rechtsrahmen sich ja bewegen kann und den Rechtsrahmen auch sehr, sehr gut kennt. Was machst denn du eigentlich für dich? Also wie bildest du dich neben den Investments? Wie holst du dir externe Sachen rein? Hast du Coaches? Bist du in Organisationen irgendwie vertreten? Welche Leute umgeben dich? Wie, dass du es auf dem Level auch leisten kannst? Ich meine, eine Firma zu führen mit 300 Leuten ist eine riesen Herausforderung.
Was tue ich für mich? Ich bin nicht so, dass ich mir so einen Wochenplan schreibe und sage, ich brauche heute 3 Stunden davon und dann mache ich nochmal Sport und dann mache ich das. Was ich mir aber jede Woche wieder aufs Neue sage, eigentlich jeden Tag, nicht so stressen lassen. Bitte nicht vergessen, das ist alles ein normales Leben. Alles, was ich hier tue, ist unkritisch für Menschenleben. Es geht nur ums Business.
Ja.
Und dazu gehört auch loslassen zu können, Verantwortung abzugeben, zu akzeptieren, dass andere Dinge anders sehen oder machen als man selbst und dass sich Dinge manchmal auch erst am Ende bewerten lassen auf ihre Richtigkeit. Solange sie in einem Wertekanon stattfinden, von dem ich sage, der ist für mich akzeptabel. Aber fachlich gibt es häufig ganz unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel. Und dieses Loslassen können ist, so würde ich fast sagen, meine Kernkompetenz.
Das hast du auch schon früh begonnen, auch das Verantwortung zu übergeben als Unternehmer.
Schon immer. Schon ganz, 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 ganz früh und eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, dass ich für andere Dinge oder für andere Menschen Verantwortung übernommen habe, war ich schon immer in der Lage zu sagen, okay, Verantwortung übernehmen heißt auch Verantwortung zu teilen und Verantwortung zu teilen heißt halt dann auch zu akzeptieren, dass Entscheidungen anders laufen. Das ist wirklich eine Grundlage, ohne die, glaube ich, auch unternehmerisches Wachstum nur möglich ist zulasten der eigenen zulasten der eigenen Persönlichkeit. Ja. Also zulasten des eigenen Energiehaushaltes, zulasten der sozialen Beziehungen außerhalb der Firma, für die man arbeitet. Also am Ende steht da, glaube ich, so ein großer Minusstrich, so aus meiner Perspektive. Aber das ist halt auch meine Lebenserwartung, meine Lebensplanung, so wie ich das.
Das passt jetzt gar nicht. Also ihr seid ja immer noch da und führt diese Firma immer noch. Aber eigentlich sagst du ja, ich will ein fungibles Gut schaffen, was eigentlich auch ohne mich funktioniert und auch handelbar wäre ohne mich. Also es liegt nicht an meiner Person, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Es liegt an allen Personen, ob wir erfolgreich sind.
Definitiv. Also das ist in der Agentur per se so. Eine Agentur, die abhängig davon ist, dass an der Spitze ein, zwei oder drei Personen stehen wird, da geht es noch gar nicht um fungibel oder nicht, da geht es wirklich nur um Day-to-Day-Business, wird nicht leistungsfähig sein. Weil bei der Menge von Informationen, die jeden Tag zu bewerten sind, aus denen Rückschlüsse zu ziehen sind fürs Tun, kann ich keine hierarchischen Kaskaden abarbeiten und kann sagen, oh, das Problem, da muss ich jetzt aber erstmal bei Benjamin anrufen, sondern da müssen die Kolleginnen und Kollegen in ihren Teams Lösungen arbeiten und exekutieren. So, das funktioniert gar nicht. Geschwindigkeit, Menge, Input. Und also, ich halte mich für einen sehr schlauen Menschen, aber es ist völlig unmöglich, alles zu verstehen, was meine Kolleginnen verstehen. So, plus, dass es Kompetenzen gibt, von denen ich weiß, die gibt es, aber ich hätte keine Ahnung, wie ich es selber machen müsste. Mhm. So, und das zu akzeptieren, ist eigentlich ganz einfach, finde ich. Ich suche mir jemanden, der kann etwas sehr gut. Der ist der Beste in Suchmaschinenmarketing. Der kann das exzellent. Es reicht doch für mich zu wissen, dass er das sehr gut kann. Ich muss jetzt nicht noch mit ihm darüber diskutieren, ob wir den CPM nicht vielleicht noch um 3 Cent hinterm Komma optimieren und was er an seiner Arbeit ändern müsste, um das zu tun. Mhm. Also das ist unangemessen.
Du vertraust dann eben auch.
Ich muss dann vertrauen, genau. Und das fällt mir aber auch leicht. Das ist vielleicht das. Es fällt mir auch leicht zu vertrauen. Es fällt mir leicht zu sagen, hey, ich habe mich entschieden, jetzt versuchen wir es und dann gucken wir, ob es klappt. So. Ja. Und das gilt für was alles. Und das macht es auch leicht, finde ich, unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Das macht es leicht, Investitionsentscheidungen zu treffen. Das macht es leicht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Erstmal zu sagen, der andere will doch auch was Gutes. Mhm. Lass uns was Gutes machen. Mit der Zeit, mit der Reife der eigenen und mit der Lebenserfahrung fällt es ja auch leichter, Blender, Hasardeure, Lautsprecher zu identifizieren und gleich am Anfang zu sagen, nee, Vertrauen ist hier nicht angebracht. Das wird nichts.
Ja, und hast du so irgendwie Coaches, mit wem redest du, wenn es so auch um Themen gibt, die ja, ich meine, 300-Mann-Unternehmen ist ja trotzdem, mit wem tauschst du dich aus?
Ich glaube, dass ich schon, und da weiß ich aber gar nicht, ob das gut ist, ganz stark, was mein Wertesystem angeht, ganz stark auf frühe Jugend und dort prägende Elemente und Menschen zurückgreife, die mir damals sehr viel gezeigt haben und die sehr viel mit mir diskutiert haben, einen jetzt inzwischen doch schon über 80-jährigen alten Pfarrer aus Frankfurt an der Oder, der Stasi-Auflösern dort vor Ort gehörte, also ein richtig original DDR-Bürgerrechtler in all den Facetten und den ich in den frühen 90er Jahren sehr intensiv begleitet habe in seinem Ankommen in dieser Bundesrepublik.
Okay.
Ich bin ja auch erst in dieser Bundesrepublik angekommen, aber aus einer völlig anderen Fallhöhe als er und konnte da aber sehr viel beobachten über Vertrauen, über wie gehe ich mit anderen Menschen um. Wann muss ich zuhören? Wann muss ich sagen, was ich will? Wie muss ich Dinge sagen? Und wie überprüfe ich, und das ist eigentlich die schönste Lektion, die man bei ihm immer noch lernen kann, wie überprüfe ich eigentlich, ob ich das eingehalten habe, was ich versprochen habe? Und zwar nicht nur auf der Ebene des Handelns, des Unmittelbaren, sondern vielleicht auch auf der Ebene von Werten.
Ja.
Also, ich glaube, das ist schon die größte Quelle, diese Zeit, aus der ich am meisten ziehe. Und wenn es dann um fachliche Fragestellungen geht, habe ich schon immer versucht, mit möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Ich war 4 Jahre lang Präsident unseres Branchenverbandes und in der Zeit habe ich fast alle relevanten Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Und das ist natürlich ein unfassbarer Quell an Wissen, an Informationen und auch Wissen und Informationen, die ich jetzt noch abrufen kann.
Du brauchst ja E-Netzwerk auch für deine Kunden. Du bist halt sehr gut verdrahtet.
Genau, und das ist total geil. Und das ist auch wirklich schön, mit Kolleginnen, auch aus dem Wettbewerb, über Fachfragen zu diskutieren. Klar. Und ob das jetzt kundenbezogene Fachfragen sind oder organisationsbezogene Fachfragen oder Führungs- Fragen, das geht und das ist schon richtig gut.
Ihr arbeitet ja auch viel für politische Institutionen und trotzdem ist es ja so und eine sehr, sehr beliebte Frage, was würdest du dir als jemand, der den deutschen Mittelstand gerade in der Agenturlandschaft auch stark mitprägt, was würdest du dir wünschen von unserer Politik? Hast du da irgendwas, wo du sagst, ich finde, das könnte mir in Deutschland echt, das würde mir das Leben viel, viel einfacher machen?
Wir müssen... Und da kann man, das würde jetzt für 4 bis 5 Stunden Diskurs reichen, anfangen, ganz weite Teile unserer Gesetzgebung anzupassen an neue Realitäten. Und diese neuen Realitäten sind prozessuale Realitäten. Ja, Digitalisierung hoch und runter brauchen wir. Definitiv, ob ein eigenes Ministerium dafür die Lösung ist, bin mir unsicher. Mhm. Aber das muss laufen. Aber das ist, finde ich, das ist Hygiene.
Ja.
Das ist, muss sein, Punkt. Weniger Bürokratie, finde ich, ist auch Hygiene, muss sein. Ist sehr schwer und ist wirklich sehr schwer, weil es gibt Bürokratie, um Interessen Einzelner zu schützen. Und wenn ich Bürokratie vereinfache, schütze ich weniger Interessen, habe ich riesige Konflikte. Also das ist eine schwer zu lösende Aufgabe.
Ja.
Wo wir aber insgesamt stärker ran müssen, ist alles, was im Bereich Arbeit liegt. Und damit meine ich sowohl Arbeitszeitgesetzgebung und alles, was da an Regelungsnormen drumherum steckt, da müssen wir anders agieren, weil das, was der Gesetzgeber uns vorgibt, schon nicht mehr dem entspricht, was unsere Mitarbeiter von uns erwarten.
Ja.
So, also da werden Schutzansprüche formuliert oder Schutzbedürftigkeit gesehen, die die Kolleginnen gar nicht mehr haben wollen. Mhm. Und dann gibt es viele andere Dinge, die für Organisationen sehr herausfordernd sind in diesem in der ganzen Gesetzgebung rund um dem Interessensausgleich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ich bin nicht für Manchester-Kapitalismus überhaupt gar nicht. Ich bin für Freiheit, also für mehr Freiheit in der Verhandlung zwischen den beiden Parteien. Und dann können wir das gleich weitermachen, was hinten dran hängt. Alles, was mit unseren sozialen Sicherungssystemen zusammenhängt. Also ich weiß nicht, wer jetzt noch glaubt, dass die Rente wirklich sicher ist. Ist ein ziemlicher Optimist. Oder ja. Wer glaubt, dass Pflege und Krankenversicherung nicht noch richtig viel teurer werden in den nächsten Jahren, der ist noch ein viel größerer Optimist. Und das werden wir von innen heraus nicht lösen können. Also brauchen wir eine andere Perspektive auf Zuwanderung in diesem Land. Und da haben wir leider in den letzten Jahren eine Debatte, die nicht aus der Richtung von, was tut Zuwanderung eigentlich für dieses Land, kommt, sondern die aus einer verfassungsrechtlich getriebenen Debatte über den Begriff Asyl kommt. Und das sind zwei Dinge, verschiedene Dinge. Es geht beides mal um Menschen, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die anders diskutiert werden müssen. Eine Frage, jemand zu Hause sein dürfen, wenn er anderswo verfolgt wird, ist eine andere Debatte als die, brauche ich denjenigen eigentlich für uns, damit es in diesem Land weiter und vorwärts gehen kann. Und das findet aber in der öffentlichen Debatte eine Vermengung, die für beide Debattenstränge überhaupt nicht gut ist. Und man kann über das Grundrecht auf Asyl, kann man auch trefflich diskutieren, ja auch in Freundeskreisen, sehr, sehr hart. Wird das missbraucht? Wird das nicht missbraucht? Haben wir eine Verantwortung als Deutschland? Ich glaube, ja, haben wir. Aber das kann man getrennt davon lösen oder diskutieren von der Frage, wäre es nicht gut, wenn es leichter wäre, Menschen aus der Welt nach Deutschland zu holen, um hier unseren Wohlstand zu sichern. Also einfach kann man das ja formulieren. Eigentlich ja Egoismus.
Ja. So, drei riesengroße Blöcke, die du da genannt hast.
Und ich verstehe aber, also von den drei Blöcken, die ich eben genannt habe, es gibt nur einen, der leicht abzuräumen ist. Das sind diese Arbeitsrechtsfragestellungen.
Ja.
Weil da müssen sich in Anführungszeichen nur die Sozialpartner hinsetzen und das mal diskutieren. Also da müssen sich die Gewerkschaften und die Politik mal hinsetzen und die Unternehmer dazu holen. Dann wird man da mit harten Debatten, ohne Frage. Weil gut, dass wir starke Gewerkschaft haben in Deutschland. Aber auch die verstehen, dass sich Dinge verändern. Also man wird diese Debatten führen können. Gut, Rente, Pflege, Krankenversicherung, angstbehaftete Themen logischerweise. Weil wer kann sich noch höhere Beiträge leisten? Oder wer mag sich vorstellen, nicht gepflegt zu werden? Oder wer mag sich vorstellen, dass man sein ganzes Vermögen abschmelzen muss im Alter, um noch gepflegt zu werden? Also das ist so emotional.
Ja.
Das ist unfassbar schwer, das zu lösen. Ich glaube, das ist nur von einem Bundeskanzler oder einer Bundeskanzlerin zu machen, die nur genau eine Legislaturperiode regieren will und danach nichts anderes mehr vorhat. Und bei dem Thema Zuzug in den beiden Strängen, ja de facto genau das gleiche
Problem. Da müssen wir erstmal in Diskussionen kommen, die sauber sind. Ja, ja. Das ist ein riesengroßer
Thema. Das ist ein riesengroßes Thema und wir müssen das aber tun als Gesellschaft. Wir müssen diese beiden Debatten führen, aber wir müssen sie halt in einer Art und Weise führen, die zuhören und Diskurs wirklich möglich macht und die nicht automatisch dazu führt, dass man sich also nach drei Sätzen schon ja gar nicht mehr in einem wohlwollenden Diskurs zu befinden, sondern sich eigentlich zu bekriegen.
Ja.
So, und das ist halt wirklich, ja, ich bin gespannt, welcher dieser drei Töpfe
jetzt aufgemacht wird.
In vier Jahren wirklich aufgemacht wird und, und betreut wird.
Auch jetzt, mal schauen.
Also ich habe da einen heiden Respekt, weil es ist wirklich aus der Perspektive aller Beteiligten nicht leicht zu handeln, sondern schwere Arbeit.
Ja, und egal, welche Partei an der Macht ist oder welcher Bundeskanzler, ne? Die greifen alle in dieselben Töpfe. Das heißt, der ist für alle gleich leer oder gleich voll, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Und das sind echt große gesellschaftspolitische Themen, die noch nie so da waren in der Brenzligkeit, wie wir sie aktuell haben. Also von daher würde ich auch, ich habe mir überlegt, ob man so fragt, was würdest du machen, wenn du Bundeskanzler wärst. Also ich hätte auf diese Frage keine vernünftige Antwort, deswegen erspare ich sie einfach jedem.
Ja. Also ich würde nicht antreten, ehrlich gesagt. Genau. Weil das ist also Politik zu machen, ist im Tausch für das, was du dafür bekommst.
Ja.
Und das meine ich nicht mehr auf der rein kommerziellen Ebene, sondern nur auf der emotionalen Ebene.
Ja.
So undankbar.
Da hast du absolut recht.
Dass das, also wirklich, ich verneige mich vor jedem und ja, es gibt ganz viel zu kritisieren und da werden auch viele Fehler gemacht und der eine oder andere ist vielleicht auch nicht so lauter, wie wir uns das wünschen, aber im Grunde all diejenigen, die sich jeden Tag für uns bemüßigen, egal auf welcher Ebene, ob im Bundestag, in Landtagen, in Kommunalparlamenten, Vertretungsarbeit zu leisten, müssen wir so dankbar sein, dass sie das tun und sich da teilweise auch von uns mit Problemen zu beschäftigen, die weiß nicht, ob das angemessen ist, aber ja.
Ja, das finde ich, das ist eine
sehr schöne, liebe Politik.
Ja, das ist eine sehr schöne Perspektive, die man auch durchaus mal so benennen kann, weil keiner von uns würde es sehr wahrscheinlich machen. Wie du schon sagst, ich würde nicht antreten als Bundeskanzler. Ich finde ja, du bist ein super ausgeglichener Typ, jedenfalls macht es so den Eindruck, also verkaufst dich wahnsinnig gut oder es ist so. Hast du irgend so ein Lifehack, so einen Tipp, der dir dabei hilft, so zu sein? Du hast ja schon gesagt, Vertrauen ist die eine Sache, aber hast du irgendwas, was dir in deinem Leben auch wichtig und heilig ist und was dich ein bisschen quasi auch in der Mut lässt?
Das ist Vertrauen. Tiefes Durchatmen und sagen, das kommt schon alles nicht so schlimm.
Es was dich auch schlafen lässt.
Was mich gut. sehr gut schlafen lässt, genau. Also ich glaube, ich einen sehr gesunden und guten Schlaf. Und ich gehe gerne, das empfehle ich auch allen, sehr früh ins Bett. Gestern lag ich um 21 Uhr im Bett, Fernseher aus, keinen Blick mehr aufs Handy. Und mit dem Sonnenaufgang selbst wach zu werden, finde ich, ist für jeden Tag der optimale Start und setzt zumindest bei mir unfassbar viel Energie frei.
Wow. Sehr, sehr cool. Also vielen Dank dafür, dass du das hier geteilt hast. Ne? Also bewundernswert, dass du als Unternehmer aufgebaut hast. Dafür ziehe ich auf jeden Fall auch den Hut. Aber auch, was du als Mensch mitgibst, was du ja rausgelassen hast, auch wie das für dich funktioniert. Das ist ja auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Wir sitzen ja trotzdem hier ganz oft auch Unternehmer, die sehr eng führen, die sehr über Persönlichkeit führen und Co. Du machst das jetzt aus einer ganz anderen Perspektive, bist damit unheimlich erfolgreich. Auch ich habe für mich ganz viel rausgezogen aus dem Podcast. Also tausend Dank für diese Einblicke. Wahnsinn.
Danke für das Gespräch. Wir sollen jetzt noch weitermachen, wenn die Kameras aus sind.
Ja, da müssen wir mal schauen, was der Tag so bringt, noch für mich bereithält und für dich. Aber du bist ja auch schon telefonierend reingekommen. Ich weiß ja auch, wie dein Tag ungefähr trotzdem aussieht. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, und davon muss ich einfach bei diesem Podcast ausgehen, dann bitte kommentieren, liken, auch gerne followen. Mittwochs ist Mittelstars-Tag, einfach nicht vergessen. Und ich wünsche euch eine super erfolgreiche Woche und sage bis bald.